abgestürzt. Und es sind 90 Menschen dort drin gewesen, und zwar eigentlich alles von den Führern von dem polnischen Staat, also der Chef von der Nationalbank von der polnischen und so weiter und so fort. Also wirklich eine schlimme Sache, wie der Staat Polen. Eine ganz, ganz schlimme Sache. Und dann haben sie in der Tagesschau, die uns gesehen haben, haben das vielleicht auch noch so vor Augen, die Fahne gesehen, die polnische Fahne hat man gesehen, die auf Halbmast sind, auch in der Botschaft Bern, und einen schwarzen Bändel dran. Und mir ist das so bewusst geworden, wir haben diese Woche einen Weissen montiert wieder. Wir haben jetzt in der letzten Zeit viel mal den Weissen Bändel montiert. Sind in der letzten Zeit viel von uns gegangen, unter uns. Teddy Brunner, die Marie Hunziker, dich mögen wir uns noch gut erinnern. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, weiß ich gar nicht. Aber wir tun keine schwarzen Bändel dran, wir tun die Fahne nicht auf Halbmast. In der Helsinki wird die Fahne nicht auf Halbmast stehen. Und es wird kein schwarzer Trauerflor an die Fahne gebunden. Unser Trauerflor ist weiss. Und wir wissen alle, was das heisst. Wir reden auch nicht davon, dass jemand einfach gestorben ist, sondern der ursprüngliche Helsinki-Ausdruck ist, er ist zur Herrlichkeit befördert. Jemand, der stirbt, wird zur Herrlichkeit befördert. Heute reden wir viel davon, ist heimgerufen worden zum Heiland, zum Erlöser. Ist erlöst worden. Das ist die Haltung, die wir mindestens theoretisch in der Heilsarmee haben zum Sterben. Wir tun die Fahne nicht auf Halbmast, sondern wir wissen, dass ja Jesus hat den Tod überwunden. Und unser Körper stirbt ja. Unser Körper, auch mein Körper wird sterben. Und wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wie. Aber unsere Seele wird nicht sterben. Und wir werden auferstehen mit einem neuen Körper. Wir werden wieder einen Körper haben. Wir sind nicht irgendwelche Geister, die schweben. Und wir werden einen Platz haben in der Herrlichkeit Gottes. Und wir werden bei unserem Heiland sein. Und dort wird nur noch das Paradies sein. Dort wird es keine Tränen mehr geben. Dort wird es keinen Krieg mehr geben. Keine Verletzungen. Keine Krankheit. Weder an der Seele noch am Körper. Nichts. Im Unterricht werde ich viel dann gefragt, ist es dann nicht langweilig im Himmel? Weil wenn man das so liest in der Bibel, dann haben dann die Teenie immer so das Bild, dass sie dann den ganzen Tag irgendwo sitzen und Harfe spielen und Gott arbeiten. Und das ist für Teenager nicht so attraktiv. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so wird sein, dass es langweilig wird sein. Wir werden vollständig ausgelastet sein, abgesättigt. Es wird dann endlich alles in der Ordnung sein. Wir werden kein Bedürfnis mehr haben, das man nicht stillen kann. Dann wird alles in der Ordnung sein. Und das Lili ist jetzt dort. Und alle die, die uns verlassen haben. Die wir wissen, dass sie mit dem Heiland haben gelebt. Dass sie Jesus als ihren Herr und Erlöser haben angenommen. Heute ist übrigens der wiedergeborene Sonntag. Im Kirchenjahr heisst der Sonntag heute der Sonntag der Wiedergeburt. Wir sind wiedergeboren zu einem neuen Leben. Das alte Leben ist vergangen und das neue Leben hat angefangen, ein Leben, das der zweite Tod ist besiegt. Wir werden nachher noch auf den zweiten Tod zurückkommen. Das Sendschreiben, wieso erzähle ich euch das? Es geht genau um das, heute Morgen den Sendschreiben. Die Gemeinde in Smyrna war eine Arme. Und was wir nicht so ganz wissen, wenn da in der Bibel steht, ihr seid arm, dann wissen wir nicht so genau, sind sie jetzt arme, weil sie so Schlimmes müssen erleiden, oder sind sie effektiv arme gewesen, wenig, haben wenig besessen. Wahrscheinlich stimmt beides, nehme ich jetzt mal an. Smyrna war ganz in der Nähe von Ephesus. Sie mögen euch vielleicht noch als erstes Sendschreiben erinnern. Ephesus, die Stadt mit dem Tempel, der Sündenpool, wo von der ersten Liebe abgefallen sind. 55 Kilometer nördlich, auch dort so in der Nähe von der Küste, liegt Smyrna. Diese Stadt gibt es heute noch. Das ist Izmir. Es hat 250'000 Einwohner inzwischen. Und was ganz besonders ist, ist, dort hat, soweit man das zurückverfolgen kann, immer eine christliche Gemeinde gegeben, seit Anfang an. Bis heute. Durch all die Stürme, die diese Region hat erlebt. Bei Smyrna sind zwei Sachen speziell. Bei dieser antiken Stadt Smyrna. Und zwar die Stadt muss wunderschön gewesen sein, gepflegt. Das Problem ist nur, man hat keine Kanalisation gebaut. Also man hat zwar schöne Häuser gebaut, aber man hat Kanalisation vergessen. Und Tilda weiss, was das bedeutet. Bei ihrem Haus ist es ein bisschen ähnlich. Das wird immer, wenn es regnet, wird bei der Hilda der Keller und die Tiefgarage überschwemmt. Also wenn wirklich reinig sonst noch gar nichts überschwemmt ist, bei der Hilda ganz sicher. Und das ist in Smyrna der Alltag gewesen. Wenn es geregnet hat, ist die Stadt überschwemmt worden. Und zwar nicht einfach nur mit sauberem Wasser, sondern mit grusigem. Also grusig. Und das zweite spezielle, das ist eine der pro-römischsten Städte gewesen, die es überhaupt hat gegeben. Also eine Stadt in Kleinasien, weit weg vom von der römischen Hauptstadt Rom, aber total Anhänger von Rom. Also prägt von der römischen Besatzungsmacht. Und die haben das offensichtlich nicht als Besatzung empfunden, sondern sie sind pro-römisch eingestellt gewesen, wie keine Stadt sonst in dieser Region. In Smyrna ist der Dionysos verehrt worden. Das ist der Gott der Fruchtbarkeit. Dann gibt es noch einen speziellen Mann, der aber in der Kirchengeschichte erwähnt wird. Das ist noch interessant. In der Bibel, im Neuen Testament, lesen wir nichts über Smyrna sonst. Nur das Handschreiben. Aber in der Kirchengeschichte ist Smyrna ganz wichtig. So ungefähr 155 nach Christus hat dort der Polycarp gelebt. Und das ist ganz ein wichtiger Mann in der Kirchengeschichte. Der war Bischof, der hat die Gemeinde dort begleitet. Und er hat die ganzen Gemeinden von Kleinasien vertreten in Rom. Nicht um sonst, ist er ja bei Smyrna, oder? Rom. Also, da sieht man wieder die Verbindung, die da besteht zwischen Smyrna und Rom. Und die letzte Reise, die er nach Rom gemacht hat, da hat man ganz, ganz schöne Berichte, die man nachlesen kann. Da ist es darum gegangen, um das Osterfest, und zwar um das Datum vom Osterfest. Ich habe das so interessant gefunden. Und zwar haben die Gemeinden in Kleinasien das Osterfest immer am gleichen Tag gefeiert wie die Juden das Passafest. Jetzt ist das Passafest bei den Juden ein Fest, das sich bewegt. Also das ist mal am Sonntag, mal am Montag, mal am Dienstag, mal am Mittwoch, das ist gleich. Das ist ein bewegliches Fest. Und die römische Kirche, also der römische Teil von der Kirche, der auf dem Festland ist quasi, im europäischen, der hat das Osterfest dort mal schon am ersten Sonntag, nach dem ersten Vollmond, nach dem Frühlingsanfang, so wie wir das heute haben, gefeiert. Also immer am Sonntag. Und jetzt haben die können ein Jahr streiten miteinander, was richtig ist. Ob man es jetzt soll am Sonntag feiern oder an einem Wochentag auch gut ist. Was ist wichtiger? Und sie haben sich nicht können einigen. Und es ist heute noch so. Im Fall. Es ist heute noch so, dass die orthodoxe Kirche das Osterfest zu Passa feiert und die römische oder wir, die das übernommen haben, wie es bei uns eben ist. Da haben wir hier schon drüber gestritten. Wenn wir das Sendschreiben anschauen, dann stellt sich da Jesus vor als der Erste und der Letzte. Als der, der gestorben war und wieder ist lebendig geworden. Und so wie Jesus sich vorstellt, das hat immer etwas zu tun mit der Empfängergemeinde. Und da ist es spannend, ich habe vorhin gesagt, in Smyrna ist der Dionysos verehrt worden, der Gott der Fruchtbarkeit. Und die Überlieferung, wieso der Dionysos zum Gott ist worden, hat gesagt, er sei gestorben und wieder lebendig geworden. Und dann darum hat man geglaubt, dass er Vollmacht hat, Leben zu schenken. So ist aus dem Dionysos der Gott der Fruchtbarkeit geworden. Das kommt uns bekannt vor. Gestorben und wieder lebendig geworden. Und so stellt sich Jesus jetzt da dieser Gemeinde vor. Ich bin der, der gestorben ist und wieder lebendig geworden ist. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Dionysos und Jesus? Ja, meine, für uns ist das klar. Das eine ist irgendein Gott und der andere ist Gottes Sohn. Aber wenn man da von der Heide her schaut, dann geht das noch viel weiter. Der Dionysos war so ein Held gewesen, so ein halb Mensch, halb Gott. Und er ist wieder auferweckt worden, quasi auch in der Vorstellung von der Heiden. So wie zum Beispiel ein Lazarus. Oder der Jüngling von Nain. Also mit einem Körper, der wieder hat müssen sterben. Ein zweiter Tod. Der Dionysos ist zweimal gestorben. Ist dann in Olymp gekommen, okay, aber er ist trotzdem zweimal gestorben. Jesus ist nicht zweimal gestorben. Jesus ist auferweckt worden, schon mit seinem Auferstehungslieb, mit seinem verherrlichten Körper, wo er nachher genau so ist, entrückt worden in den Himmel. Jesus ist kein zweiter Tod gestorben. Jesus ist einmal gestorben, der menschliche Körper ist gestorben. Und dann ist er aber auferweckt worden zu einem ewigen Leben. Er ist einmal gestorben und nicht zweimal. Und das ist der Unterschied. Und das ist für die Heiden wichtig gewesen. Das ist für sie ein grosser Unterschied. Und Jesus sagt das denen zu mir, hey, ich bin nicht einfach nur wie der Dionysos. Sie, wir kennen das heute aus der Esoterik-Szene. Die Esoteriker, die glauben alle gerne an Jesus. Als der Heiler. Als der mit übernatürlicher Kraft. Das ist für sie gar kein Problem. Wir haben gerade einen Rundbrief bekommen von jemandem, den wir unterstützen. Die waren an der Esoterik-Messe. Ich weiss nicht, Zürich, Basel, wo auch immer, es gibt viel. Und haben dort evangelisiert. Die haben auch einen Stand gemacht. Und sie haben gesagt, sie haben so gute Gespräche über Jesus gehabt. Ganz viel. Der Frust ist nur, die glauben alles andere auch. Und Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Ich bin der einzige. Und dort kommt das Problem. Nicht, weil sie nicht an Jesus glauben. Sondern, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Und das macht er da klar mit der Einleitung. Wir verstehen Bahnhof. Denken, ja klar, Jesus tot, auferstanden, klar, wir können vorstellen her. Aber für die Heiden war das etwas anderes gewesen. Wir haben das können einordnen. Ja, Jesus ist etwas anderes wie der Dionysos. Jesus ist ganz etwas anderes. Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus ist der Herrscher über das Universum. Wenn wir dann weitergehen zu der Bestandesaufnahme, dann wird es nicht so lustig. Und zwar geht es um Verfolgung. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst. Jesus weiß, wie es diesen Christen ins Mirna geht. Ich finde das amig schon ein Trost. Wenn es mir schlecht geht und der Björn das merkt, ohne dass ich es muss sagen, dann hat sich zwar noch nichts an der Situation verändert, aber ich bin nicht mehr allein. Und es ist für mich so der, schon ein erster Trost. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ihr kämpft euch durch den Tag, habt Stress und dann kommt jemand, hey, du hast heute viel los. Dann ist gerade so, ja, stimmt. Gott so ein, das erste durchschneiden. Und Jesus sagt, ich weiss. Ich weiss, wie es dir geht. Dir geht es nicht gut. Dir geht es nicht gut. Und ich weiss, in welcher Armut du lebst. Was jetzt auch immer gemeint ist, weil die Stadt ist eigentlich eine schöne Stadt. Wahrscheinlich ist nicht einmal unbedingt das Geld gemeint. Eigentlich bist du aber reich. Das hat mich so erinnert an die Bergpredigt. Selig sind, die geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Die sind arm in Smyrna. Wir werden es nachher noch sehen. Sie sind wirklich arm. Sie leben unter schwerer Verfolgung. Und zwar fast die ganze Zeit. Fast die ganze Zeit. Das ist eine von den Gemeinden, die am härtesten verfolgt wurde überhaupt. Komisch, wir haben immer Rom im Kopf. Aber es ist von der Kirchengeschichte her gut überliefert, was uns nicht mehr alles getroffen ist. Und Jesus sieht einfach Sachen anders als wir. Manchmal sind wir wirklich arm. Und wir müssen viel erleiden. Und manchmal ist das wirklich schlimm. Und es ist nicht einfach nur Selbstmitleid, sondern es ist schlimm. Es geht uns schlecht. Sei das Krankheit, die einfach nicht aufhört, immer kommt das Nächste, es hört einfach nicht auf. Und immer geht das Nächste, wenn man das Gefühl hat, es sei durch. Verlust. Wenn man gehört von einer Frau, die hat mit 12 ihren Vater verloren, dann hat sie geheiratet, dann hat sie jung ihren Mann verloren. Oder Leute, die Babys verlieren im Bauch, bevor sie geboren sind. Kinder, die sterben vor den Eltern. Viel Verlust. Viel Verlust. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und dann jemandem zu sagen, du bist reich. Du bist gesegnet. Das ist nicht so einfach. Aber Jesus hat ganz eine andere Sicht auf das Leben da auf der Erde. Für Jesus ist das, was wir da erleben, nicht nichts. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist eine kurze Zeit. Es ist eine kurze Zeit von unserem ganzen Leben in seinen Augen. Wir leben auf dieser Erde vielleicht 80 Jahre, 90 Jahre inzwischen. Die Lebenserwartung steigt. Aber im Vergleich zu der Ewigkeit ist das nichts. Ein Fingerschnippen. Das ist die eine Sicht. Die andere, dann kommt dazu, dass Jesus von der unsichtbaren Welt her denkt. Er sieht uns als Bundespartner Gottes und der ganze Reichtum von der Herrlichkeit Gottes gehört uns. Ganz gleich, was wir erleiden. Wir haben Zugang, und zwar jederzeit, schon jetzt, zu dieser Herrlichkeit Gottes, zu diesen Segnungen vom Himmel. Und das ist nicht einfach materiell gedacht. Wir haben Zugang zu der Kraft Gottes. Und es ist die Kraft Gottes, die uns zu Überwinder macht. Es sind nicht wir. Wenn wir da weiterlesen, dann sehen wir, von wo denn die ganzen Anfechtungen kommen. Du wirst noch mehr leiden müssen. Du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Es ist immer der Auslöser von Versuchung, von Schmerz, von Leiden. Ist immer der Feind. Wisst ihr, das ist mir gestern so aufgegangen. Satan ist nicht der Feind von Gott. Weil in der unsichtbaren Welt ist die Hierarchie so klar. Da ist Gott so viel grösser und stärker wie der Teufel. Das ist gar kein Feind für ihn. Ich meine, schaut den Joshua an. Und dann schaut die Joy an. Oder die Luana. Und jetzt schickt die miteinander in den Ring. Hallo? Das ist doch kein Gegner für den Joshua. Joy oder die Luana. Da muss der Joshua nicht einmal, da zuckt er mit dem Mundwinkel. Der Teufel ist nicht der Feind von Gott. Das ist beiden absolut klar. Wo sie stehen zueinander. Der Teufel ist unser Feind. Der Teufel ist der Feind von den Menschen. Uns hat er auf dem Zahn. Uns will er vernichten. Er kann nicht Gott vernichten. Das ist ihm völlig klar. Wieso hat er Jesus in Versuchung geführt? Wieso hat er versucht, Jesus zu vernichten? Weil er nicht wollte, dass wir erlöst werden. Nicht wegen Jesus. Er wollte, dass wir, er hat eben nicht wollen, dass wir wieder zum Vater kommen können. Dass die Schöpfungsordnung Gottes wieder hergestellt wird. Er ist eifersüchtig auf uns. Er hasst uns. Er hasst nicht Gott. Er hasst uns, weil wir in seiner Sicht haben wir ihm den Platz weggenommen. Den Lieblingsplatz bei Gott. Wir dürfen jetzt auf dem Schoß sitzen. Wir sind sein Augenstern. Wir sind es. Das vertreibt er nicht. Dass Gott uns so liebt, das vertreibt er nicht. Und darum ist er so böse mit uns. Und sein Ziel ist, dass wir alle möglichen Tode sterben. Sein Ziel ist nicht einfach nur, uns ein bisschen plagen. Sein Ziel ist unsere totale Vernichtung. Je früher, je schneller, je besser. Alle Versuchung, alle Not, alles Elend geht immer vom Satan aus. Und Jesus, unser Herr, lässt zu. Er ist nicht der Ursprung von dem, aber er lässt zu. Warum? Warum lässt das Jesus zu? Das wird eine harte Prüfung. Es sind Prüfungen. Und manchmal denke ich, wir Erwachsenen haben schon lange keine Prüfungen mehr geschrieben. Sonst wüssten wir, was das heisst. In einer Prüfung muss man sich beweisen. In einer Prüfung will der Lehrer wissen, was man verstanden hat und was nicht. In einer Prüfung kann man zeigen, wo man steht mit dem Stoff. Das sind Prüfungen. Für das sind Prüfungen da. Und das ist bei uns genau gleich. Eine Prüfung ist da in unserem Glaubensleben, in unserem Leben. Das ist ja dann nicht das Glaubensleben, was das betrifft, sondern unser Leben. Wenn wir krank sind oder so verlust haben oder verletzt werden oder angeklagt. Das ist eine Prüfung, zum Schauen, wo wir stehen mit unserem Glauben. Wie gross ist unser Vertrauen schon gewachsen? Wie tief sind unsere Wurzeln im Herr? Wie standhaft sind wir schon geworden? Darum lässt der Herr Leiden zu. Das ist nicht meine Lieblingspredigt, die ich heute habe. Ik predik veel liever van mijn lievende God, mijn vergebende God. En dat is er immer nog. Maar heute gaat het om iets anders. En we lesen dat schon. Ik heb het nachgeschaut. In Matthäus-Evangelium, fast in jedem zweiten Kapitel, zegt Jesus: Macht euch keine Illusionen. Een Leben mit mir is niet lustig. Fangt an und sagt, wisst ihr was? Ein Fuchs hat seine Höhle, die Vögel haben ihre Nester und ich habe nicht einmal einen Stein, den ich meinen Kopf darauf ausruben kann. Matthäus 8, 20. Matthäus 10. Ihr werdet verfolgt. Ihr werdet alle ganz sicher verfolgt. Wegen mir. Und Verfolgung ist nicht jetzt einfach das, was sie in Smyrna erlebt haben. In Smyrna, da kommt jetzt das mit den Synagogen vom Satan. In Smyrna haben sie zwei Probleme gehabt, Christen. Erstens war die Stadt so pro-römisch, dass sie den Kaiserkult sehr konsequent haben durchgezogen. Der römische Kaiser war Gott gleichzeitig. Das ist in Rom nicht einmal so gepflegt worden. Sondern das ist ein politischer Hintergrund. Wie kann man so ein riesiges Reich mit so vielen verschiedenen Völkern, mit so vielen verschiedenen Staaten, mit so vielen verschiedenen Religionen zusammenhalten? Indem er einenden Gott hat. Das war die Idee gewesen. Man braucht Religion. Und die Römer waren sehr tolerant gewesen. Jeder durfte seine Religion leben. Kein Problem. Aber einmal im Jahr hat er ein Opfer bringen für den Kaiser. Einmal im Jahr, das hat gelangt. Und das ist kontrolliert worden. Da hat es Listen gegeben. Und da sind Christen wirklich ein Problem in der Welt. Wir sind eine monotheistische Religion. Es gibt einen Gott und es darf niemand angebetet werden, außer der eine Gott. Erstes Gebot. Die haben das nicht können machen. Die hätten das können machen. Einmal das Opfer bringen im Jahr und sie hätten Ruhe gehabt vor den Römern. Und in Smyrna, wisst ihr, wer hat am meisten geschaut darauf, ob Christen das machen oder nicht? Die Juden. Weil die haben nämlich das gleiche Problem gehabt. Das sind ja auch, das ist ja das erste Gebot aus den 10 Geboten gilt für die genau gleich. Und das war das zweite Problem der Christen. Es hat viele Juden in Smyrna. Und die sind den Christen alles andere wie wohlgesonnen gewesen. Die waren nicht Juden im Sinn von Gott, die wirklich Jahweh anbeten, der einzige Gott. Sondern sie haben sich dem Volk zugehörig gefühlt. Und darum sagt Jesus da, das ist eine Synagoge vom Satan. Das hat mit dem Herr nichts zu tun. Sie sind nicht beschnitten am Herz. Sie sind vielleicht beschnitten am Körper, aber sie sind nicht beschnitten am Herz. Es ist manchmal so, dass unsere Nächsten unsere grössten Feinde sind. Das muss nicht so sein. Aber wenn sich jemand bekehrt, aus einer Familie heraus, die nicht bekehrt ist, dann kann das so sein, dass es plötzlich eine Entzweigung gibt. Dass man sich nicht versteht. Dass man nicht mehr miteinander kann. Man muss da nicht kriegen und weiss nicht was, aber es tut weh. Und das sagt Jesus auch selber schon im Matthäus-Evangelium. Es wird, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Auf die Art, wie die Welt das versteht. Sondern wegen mir wird Streit geben, sogar in der Familie. Weil nicht alle werden Freude haben daran, dass wir jetzt Christen sind. Wir haben das in Münsingen erlebt. Das Haus steht so an der Ecke und oben dran hat es ein grosses Haus, das so quasi runterschaut auf die Helsermee. Die ganze Fassade ist wirklich so wie, die schaut einfach so wie runter. Und wir haben herausgefunden, dass die wirklich die Helsermee und uns immer wieder mit Flüchen belegen. Wirklich, wir haben mit denen nichts zu tun gehabt. Die haben uns nicht mal gegrüßt. Aber mit dem kann ich gut leben. Also wenn man mich nicht grüßt, okay. Aber Was wir herausgefunden haben, dass die wirklich, die haben immer wieder einfach, wisst ihr, das muss man nicht wahnsinnig zeremoniell machen. Es langt, um einfach fluchen. Ihr könnt euch das vielleicht schon vorstellen, wie das dann so tönt. Und das hat Einfluss gehabt auf uns. Und dann haben wir angefangen, wirklich eine Mauer zu bauen in der unsichtbaren Welt. Gegen die Verfolgung, die wir nicht einmal richtig zu merken bekommen haben, bewusst in dem richtig sichtbaren Leben. Aber im Unsichtbaren schon. Und wir sind nachher viel weniger krank gewesen. Wir sind nachher viel, viel weniger krank gewesen. Und plötzlich sind Menschen an die Busbank gekommen. Das ist ganz interessant. Die Verfolgung hat so viele Gesichter. Die Verfolgung ist nicht einfach nur, wenn man im Zirkus Maximus geführt wird und den wilden Tier vorgeworfen oder verbrennt auf dem Scheiterhaufen. Verfolgung hat viele Gesichter. Und dort eine Stellung zu beziehen und es überhaupt zu merken und zu sagen, und ich distanziere mich und ich grenze mich ab und ich lebe trotzdem, was ich glaube. Ich lebe, was ich glaube. Gegen alle Widerstände. Ich lebe, was ich glaube. Es hat eine Stelle, wo es heisst, und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Was mit diesen 10 Tagen gemeint ist, weiss man nicht so genau. Also was man kann anweisen kann, ist, dass es in Smyrna 10 Mal eine heftige Verfolgung hat gegeben. So, 10 Mal. Das weiss man, das kann gemeint sein. Man weiss auch, dass es 10 Jahre lang, die heftigste Verfolgung ist genau 10 Jahre gegangen. 303 bis 313. Unter dem Konstantin, der nachher 312 das Christentum hat als Staatsreligion erhoben, die Jahre vorher sind in Smyrna ganz, ganz schlimm gewesen. Das sind 10 Jahre. Also, wie man das jetzt interpretieren will, das lasse ich euch frei. Es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, es ist so gekommen. Es ist genau so gekommen. Ihr seht vielleicht da jetzt keinen Bußruf in dem Sendschreiben. Das heisst nicht, kehrt um. Sondern das ist einfach nur eine prophetische Warnung. Sind wachsam, hebt durch, macht euch parat, weil es wird Verfolgung kommen. Es wird schlimm, ihr werdet viel müssen erleiden. Der Polycarp, den ich vorher erzählt habe, der ganz berühmte, der hat Johannes selber noch kennt, der Apostel, der hat den Paulus kennt als Kind, ist beim Paulus unterwiesen worden, der ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Warum? Weil er sein Kaiseropfer nicht gebracht hat. Die katholische Überlieferung sagt, die Juden hätten ihn angezeigt. Das ist nicht klar. Weil es ist auch viel Antisemitismus da drin. Und das ist nicht richtig. Aber das jüdische Volk richtig zu sehen, das ist für uns eine grosse Herausforderung. Sie sind der Augenstern Gottes. Und sie sind das auserwählte Volk und das werden sie immer bleiben. Aber im Moment leben sie nicht im Plan Gottes. Sie leben nicht im Plan Gottes. Sie haben den Messias nicht erkannt. Und haben den Messias nicht angenommen als ihre Retter. Und der Herr wird sie wieder. Er wird nicht die Augen auftun. Das wird passieren. Aber jetzt ist das noch nicht so. Wer überwindet? Wer überwindet, wird die Krone vom Leben überkommen. Wer überwindet, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Und der zweite Tod, das ist von der Bibel her ganz klar, dann, wenn Satan und alles, was zu ihm gehört, in die Feuersee geworfen wird. Offenbarung 20, Offenbarung 21. Der endgültige Sieg, und da gibt es einen Feuersee, das lesen wir schon Matthäus, wo Schwefel brennt und weiss ich was. Und dort wird Satan vernichtet werden und alle, die zu ihm gehören. Wo er darf mit ins Verderben nehmen. Aber wer überwindet, wer die Prüfungen durchsteht, Wer die Prüfungen durchsteht, der wird Kronen vom Leben bekommen. Er wird nicht einfach nur das ewige Leben bekommen, sondern er wird einen ganz speziellen Platz einnehmen im Reich Gottes. Das lassen wir dann später, werden wir noch drauf kommen in der Offenbarung. Märtyrer, Menschen, die sterben um Jesu Willen, haben ganz einen besonderen Platz bei Jesus in der Herrlichkeit. Sie werden reich belohnt werden. Wisst ihr, Jesus bleibt uns nicht schuldig. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, er wird uns das vergelten. Wenn wir wegen ihm verzichten auf Sachen, wenn wir das Gefühl haben, wir bringen ein Opfer, so wird er uns das zurückerstatten auf seine Art und Weise. Jesus lebt nicht auf unsere Kosten. Jesus bleibt uns nichts schuldig. Und wenn wir unser Leben hingeben, sogar für ihn, so werden wir reich belohnt werden. Reich belohnt. Schon auf dieser Erde und sowieso im Himmel. Ich werde noch auf das Buch nochmal hinweisen. Die einen haben das im Gebetsraum schon gesehen. Wir haben das in der Gebetswoche ist das plötzlich so ein bisschen hat das einen Platz bekommen. Jetzt haben sie ein paar gelesen oder mindestens drin geschneugt. Ich weiss, dass es Melissa gelesen hat. Ich habe zuerst nicht gewusst, ob das ein Buch ist für ein 11-jähriges Mädchen. Effektiv. Es heisst, eine göttliche Offenbarung des Himmels. Und es ist eine Prophetie von einer Frau, die Jesus hat mitgenommen und einfach gewisse Teile zeigt von der Herrlichkeit Gottes. Ich habe vieles nachprüft und sie ist auch ganz fest unterfüttert mit biblischen, also mit Bibelstellen, getraut zu euch zu lesen. Es ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber am Anfang, aber getraut zu euch zu lesen, es tut so gut. Es tut so gut, einfach zu sehen, was auf uns wartet im Himmel. Manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir das, so die Nahrung für unsere Hoffnung. Es gibt Kraft zum Überwinden. Es gibt Kraft zum Überwinden. Wenn es jemand möchte haben, dann könnt ihr euch als Heidi Linder mal wenden. Sie können euch das ganz sicher besorgen. Es hat noch zwei. Genau. Wir singen miteinander viel.